In Jesu Namen. Amen. Liebe Freunde, früher war es in der Württembergischen Landeskirche so: Wer eine 1 hatte, sehr gut, im Examen, der wurde Pfarrer in Stuttgart. Wer eine 2 hatte, gut, der kam in die Reichsstädte, Ulm, Esslingen, Heilbronn. Wer eine 3 hatte, befriedigend, kam entweder ins Oberland oder ins schöne Unterland. Und wer eine 4 hatte, gerade noch ausreichend, der kam entweder in den Schwarzwald oder auf die Ostalb. Ich war Pfarrer auf der Ostalb. Mein Vikar hieß Albrecht Speidle, mit dem ich bis zum heutigen Tag gut befreundet bin. Und dort feierte man das 600-jährige, den 600. Geburtstag der Schwäbischen Hüttenwerke. Und aus diesem Anlass war auch der Pfarrer eingeladen und es gab manches zu bestaunen. Die Schmelzöfen, die Gießgruben, die Bearbeitungsmaschinen. Aber am Schluss zeigte mir mein Begleiter ein uraltes Dokument. Ein Erlass des Kaisers Karl IV. Aus dem Jahre 1365, der den Helfensteinern von Königsbronn das Hütten und Gießen erlaubte. Sehen Sie, sagte er, nicht wegen uns, wegen dieser Urkunde feiern wir. Daran denke ich auch. Sie feiern keinen 600. Geburtstag, aber einen 40-jährigen. Und was es nicht ist, kann ja noch werden. Und es gibt auch hier viel zu bestaunen. Allein, was die Tafeln hier aussagen. Wie viel Dienst hier getan wurden. 30 Jahre, Ewart Stäbler als Chorleiter, viele andere mit ihren treuen Diensten. Viel zu bestaunen und viel zu danken. Aber deshalb sind wir doch hoffentlich nicht zusammengekommen, um uns gegenseitig zu gratulieren und auf die Schulter zu klopfen, wie herrlich weit wir es hier gebracht haben. Sondern auch diese Gründungsväter hier verwiesen auf den Erlass des Kaisers aller Kaiser, nämlich Gottes selber aus dem Jahre 33, der den Menschen ein fröhliches und befreites Leben erlaubt. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt. Und so feiern wir auch mit diesem 40. Jahrestag, Geburtstag, eigentlich nur den über 2000-jährigen Geburtstag unseres Herrn, der auferstanden ist und der auch in diesem Morgen sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Nun können wir nichts Besseres tun, als diese Urkunde auch heute Morgen wieder aufzuschlagen. Und zwar an der Stelle, wo Sie sich's gewünscht haben und die Stelle, die wir vorhin als Schriftlesung gehört haben, vom Weinberg und Weingärtner. In diesem Text geht es ums Fruchtbringen. Ganz einfach ums Fruchtbringen. Wir sollen nicht Blätter tragen. Manche tragen ihre Geburtsbescheinigung, ihre Taufbescheinigung, ihre Konfirmationsbescheinigung, ihre Ehebescheinigung, ihre Steuerbescheinigung so als fromme Feigenblätter mit sich herum. Man will sich ja keine Blöße geben. Aber Blätter sind keine Frucht. Wir sollen auch nicht Blumen werden. Ein Blumenideal ist wohl in jedem drin. Eine schöne Blume sein. Kein Kaktus, keine Brennnessel, keine stinkende Hoffart, sondern eine Rose, eine Nelke. Einfach schön. Blühen wollen wir bis ins 90. Lebensjahr. Und wenn es nicht so ganz klappt, dann helfen ja ein paar Salben und Puder von der Firma Schlecker. Unser Blumendasein. Aber nicht Blumen sein, sondern bring Frucht. Wir sollen auch nicht Blüten treiben. Ich kenne Jugendkreise mit ganz, ganz schwärmerischer Luft, mit schwärmerischen und mit dickem Mist gedüngt, treiben sie Blüten des Geistes unter Frömmigkeit. und die bestaunen wir, aber er will nicht Blüten, sondern Frucht. Gott wollte keinen botanischen Garten, sondern er wollte ein Weinberg. Er wollte ein Weinberg. Nicht auf die Blüte kommt es an, sondern auf die Frucht. Vor einigen Jahren war ich von der Liebenzeller Mission eingeladen nach Tokio zu einem Missionskurs, Missionarskurs. Und als ich auf dem Flughafen von Tokio abgeholt wurde, von Missionar Ockert, sagte er mir, Tokio ist immer dicht, ein Auto am anderen. Aber heute ist es ganz dicht. Und zwar Kirschblüte. Kirschblüte in Tokio ist unglaublich. Menschen aus allen Regionen strömen hinein in die Stadt, gehen dort zu den blühenden Kirschbäumen, liegen davor, stehen davor oder klettern in die Zweige und lassen sich fotografieren auf die Blüte. Die Kirschblüte kommt alles an. Frucht ist völlig gleichgültig. Bei Gott ist genau umgekehrt. Auf Frucht geht. Blüte kommt es nicht so sehr an. Deshalb geht es nicht um Blätter, Blumen oder Blüten, sondern es geht um Frucht. Es geht um Frucht. Aber was ist nun Frucht? Der Theologe Schlatter hat gesagt, Menschen, die von Jüngern zu Gott geführt werden, sind Frucht. Frucht hat also eine missionarische Dimension. Frucht bringen heißt missionarisch etwas bringen. Manche, die nehmen den Glauben auf und sie lagern in sie ab. Aber Glauben hat es auch nicht wie der Wein, der bei der Lagerung besser wird, sondern Glaube hat es wie die Milch, die bei der Lagerung sauer wird. Und wie viele Sauermilchchristen kenne ich? Die haben ihren Glauben abgelagert und dort ist es sauer geworden. Gut genug für einen frommen Quark. Nein, Glaube darf nicht abgelagert werden, sondern er muss heraus. Frucht keimt dort, wo wir die Himmelfahrt nicht als Abschiedstag für einen Christus im Ruhestand feiern, der mit Orden und Ehrenzeigen bedeckt, mit Chindrasabom und mit Böllerschüssen nun verabschiedet wird in seinen himmlischen Ruhesitz. Christus im Ruhestand. Nein, Himmelfahrt ist Anbruchstag der Mission. Frucht treibt dort, wo es uns umtreibt. Das ist 2% Inder, nur 1% Chinesen, 0,5% Japaner Christen sind. Ja, auch in unserem Land, in Frankfurt an der Oder, habe ich gerade gehört, bei 60.000 Einwohnern gerade nochmal 16 Konfirmanden. Wenn uns das nicht bewegt, Frucht wächst dort, geht uns an die Nieren, wo es uns umtreibt, dass junge Leute vom Kreuz zum Halbmond konvertieren und mit anderen Heilslehren kokettieren, die den Mondkalender lesen, die Horoskope nachschauen und sich die Zukunft am Fernseher weissagen lassen. Frucht gedeiht dort, wo wir kapieren, Glaube und Vision gehört zusammen. Dort, wo wir das endlich wissen, dass Glaube und Zeugnis nicht zwei Paar Stiefel sind, sondern eins. Glaube und Zeugnis gehört zusammen. Ich kann nicht den Glauben für mich behalten und das Zeugnis der Mission, der IPM oder nach Liebenzell vergeben, sondern es ist in mir. Das ist Mission, dass ich verstehe, weh mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Mission, Frucht ist das, wenn mich bewegt, dass ich weiß, ich kann den Mund nicht halten, dass wir den Mund nicht halten können über der weltbewegenden Offenbarung, die in Jesus Christus geschehen ist. Nein, Glaube ist keine Geschmackssache, die der eine dem einen Sohn schmeckt und dem anderen so. Glaube ist keine Ansichtssache, die der eine so sieht und der andere so. Glaube ist keine Privatsache, die ich mit mir selber abmache. Glaube ist Einsache, die weitergegeben werden muss. So wie es etwa ein William Carey schon damals gemerkt hat, ein einfacher Schuster am Rande von London. Und eines Tages schob er seinen Dreifuß zurück. Und dann ging er zum Konsistorium, zum Oberkirchenrat, würden wir sagen, und sagte, er wolle hinaus in die Mission, um diese Botschaft weiterzusagen. Und die Herr Konsensualräte, sehr streng in schwarz gekleidet, antworteten ihm, Herr Kerry, wenn Gott etwas so Unglaubliches gewollt hätte wie die Weltmission, dann bräuchte er dazu keinen Schuster Kerry. Und er sagte, doch. Und dann kehrte er nach Hause heim und dann sammelte er Geld und dann ging er fort und reiste aus und wurde einer der ganz großen Missionare, der sagte, the world is my parish, die Welt ist meine Parochie. Oder ich denke an Johannes Ziegenbalg. Ach, war kein besonders guter Schüler. Sein Abschlusszeugnis in der Schule hieß, schwach an Leib und Seele. Das war so ein Gesamtdurchschnitt von 4 bis 5. Und der Johannes Ziegenbalg ist ausgereist nach Indien und schrieb eine der schwierigsten Grammatiken für die Tamulen. Gott fragt nicht nach dem Schulzeugnis. Gott fragt nach dem Christuszeugnis. Und das kann jeder geben. Jeder Vater, der zu Hause wieder beginnt, seine Hausandacht zu halten, trotz heranwachsenden Söhnen. Jede Mutter, die nicht abends die Kinder vor den Fernseher setzt, um noch 10 Minuten Sandmännchen zu schauen, sondern die Mutter, die anfängt, wieder biblische Geschichten zu erzählen, denn wo kriegen sie es noch mit? Jeder Jugendkreisleiter, der nicht nur die Spielkassette öffnet, sondern die Bibel und von dem weitergibt, was ihm wichtig geworden ist, so wie es hier 40 Jahre lang gemacht wurde und wofür wir dankbar sind. Doch wir alle sind aufgerufen dazu. Aber bringt Frucht. Schon wieder dieser Imperativ, bringt Frucht. In der Schule müssen wir gute Noten bringen, im Betrieb Stückzahlen, später mehr Lohn. Immer dieser Druck. Jetzt wieder. Aber Frucht wächst nicht auf Druck hin. Ich habe wohl einmal von einem Bauer gehört, der im Stall eine Stereoanlage montieren ließ, um die Milchkühe beim Milchgeben zu animieren. Aber ich habe noch nie gehört, dass drunten im Lenninger Tal ein Obstbauer unter seine Bäume gestanden ist und gerufen, auf die Plätze, fertig, los, wer reift, hat gewonnen. Nein, auf Kommando wächst nichts, auch nicht im Glauben. Früchte lassen sich nicht befehlen, sie müssen wachsen. Und deshalb steht hier, wer bleibt, der bringt. 6-mal in 7 Versen dieses Wort bleiben, ein Lieblingswort des Johannes. Über 100-mal kommt dieses Bleiben im Neuen Testament vor und über der Hälfte, 60-mal im Johannesevangelium. Bleibt, bleibt in diesem Herrn. Und deshalb das Erste, was hier steht, vom Drinbleiben. Wir müssen drinbleiben. Ich persönlich bin ein Fan der Schwäbischen Alb. Der Trockentäler und der Wacholderheiden, dass die UNESCO erst jetzt das festgestellt hat und das zum Biosphärengebiet erklärt, ist ein Armutszeugnis. Das kapierte ich schon vor 50 Jahren. Dass wir hier dem Himmel ein Stück näher sind als im übrigen Land und die Luft noch aus erster Hand kommt. Nicht umsonst habe ich auch meinen ersten Sohn vor 45 Jahren Albrecht genannt. Zu Deutsch, genieße die Albrecht. Ja. Und jetzt sind wir dem Yellowstone Park gleichgestellt. Bald wird sicher der Urachsee Wasserfall auch noch dem Urachsee Wasserfall gleichgestellt werden, die Niagara-Fälle. Mit dem Wasser hapert es noch, aber das kann ja die Feuerwehr von St. Johann regeln. Verstehen? Doch die neue Nobelpreisträgerin Hertha Müller schrieb von Landschaften der Heimatlosigkeit. Die Alp ist für mich eine Landschaft der Heimat. Schön. Aber es gibt auch noch andere schöne Landschaften. Zum Beispiel die Weinberge am Neckar. Mein Sohn war 10 Jahre Pfarrer in Mundelsheim. Und von seinem Pfarrhaus aus sieht man hinüber auf diesen wunderbaren Käsberg, diesen großartigen Weinberg von Mundelsheim. Und dort habe ich einiges vom Wein gelernt. Nämlich im Winter ein trostloser Anblick. Da stehen ein paar Stecken aus dem Erde heraus, wie fleischlose Arme. Und ein paar ausgegrabene Pfahlwurzeln liegen auch nutzlos herum. Und dann kommt der Wein, der Wengerter. Und der kommt mit seinem Messer. Und er schneidet zu und er lässt nur einen Stamm übrig und mit zwei Zweigen dran. Die werden nach links und rechts hinausgebunden. Es sieht aus wie ein Kreuz. Und dann fangen die Säfte an zu treiben und es entstehen Tropfen an den Schnittstellen. Der Weinberg blutet, sagen die Weingärtner. Und dann über Nacht auf einmal wächst dieses Grün und bedeckt den ganzen Stock, ein einziges, bares Wunder der Schöpfung, ein Weinstock. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock. So will er gesehen werden. Ich bin der Weinstock. Es ist ein wahres Wort. Seine Wurzeln hat er ganz tief in die Erde und holt dort das, was er braucht, aus der Ewigkeit. Es ist auch ein demütiges Wort. Kein Palmbaum, keine Zeder, keine Wettertanne, sondern nur ein Weinstock. Ganz, ganz arm. Wie Jesaja 53, wo es ja das nicht ansehen war. Er ist bescheiden. Man übersieht ihn beinahe. Es ist ein opferbereites Wort. Dieser Jesus wird aufgehängt, die Arme nach links und rechts hinausgezogen und dann in die Seite geschnitten. Und Jesus blutet, blutet um unserer Gerechtigkeit willen. Es ist ein kraftvolles Wort. Über Nacht kommt alles und Jesus steht und sagt, doch ich lebe. Ein wahres Wunder der Schöpfung und der Erlösung. Dieser Jesus, der gesagt hat, ich bin der Weinstock. Und in dieser Lebenssphäre sollen wir drinbleiben. Wir sind nicht Wurzeln, die den Saft hochtreiben müssen. Wir sind nicht Rinde, die schützen müssen. Wir sind nicht Stamm, der tragen muss. Wir sind nicht Krone, der alles überragt, sondern wir sind Zweige am Weinstock. An dieser Wesensverbindung zu Jesus hängt alles und an dieser Wesensverbindung sollen wir bleiben. Im Garten stand ein kleiner Birnbaum. Da reiften die Früchte und es war das Verbot der Mutter, kein Fußball in Nähe dieses Bäumchens. Die Buben hielten sich daran, aber ein verunglückter Strafstoß landete doch dort. Eine Birne knickte diese Birne und dann waren sie waren nicht nur der Zweig war geknickt, sondern die Buben auch. Was nun? Ein Lausbub hatte eine Idee. Der ging nach Hause und holte einen Zwirnsfaden. Und mit diesem Faden band er es wieder wunderschön zusammen und es stand so schön wie je zuvor. Aber nach zwei Tagen welkten die Blätter. Die Mutter merkte es. Sie gab keine Prügel, aber es gab eine Strafpredigt und sie hatten für ihr Leben gelernt. Zweige dürfen nicht angebunden sein, sondern sie müssen verbunden sein. Und Christen auch. Christen dürfen nicht nur angebunden sein, sondern müssen verbunden sein. Ach, viele sind doch nur angebunden. Sie suchen etwas und es ist das Fädchen der Frömmigkeit, das sie ein bisschen verbindet. Die anderen haben das Fädchen der Freundschaft. Ach, weil die Natalia, weil die Anja in den Chor geht, gehe ich auch. Wo soll ich sie sonst treffen? Sehen Sie, es gibt viele Fädchen. Diese Fäden nützen nichts. Wir müssen verbunden sein. Bleibet in mir, heißt, bleibet in meinem Wort. Bleibet in meinem Wort. Vielleicht machen Sie so, wie ich es gelernt habe. Nicht nur ein Auto muss zum TÜV, sondern ein älterer Mensch auch. Er muss zum TÜV, zum Doktor. Man muss ja wissen, ob die Gehirnströme noch funktionieren, ob das Herz rotiert, ob die S-Bremse überhaupt noch tut. Und so ging ich auch zum Doktor. Und der machte es gründlich. Der klopfte mich ab und schaute mich an. Und der Herr Doktor sagte dann, jetzt machen wir noch ein EKG. Ich dachte schon an das evangelische Kirchengesangbuch. Und ich wollte unbedingt Lobe den Herrn anstimmen. Aber er verkabelte mich und dann schaute er die Linien an. Und am Schluss sagte er, ich rate Ihnen, kaufen Sie sich einen Home-Trainer. Jeden Tag 30 Minuten raus, das tut Ihnen gut. Ich bin kein Doktor, aber ich rate Ihnen etwas Billigeres. Nehmen Sie Ihre Bibel, nehmen Sie es wieder vor, 30 Minuten raus, das tut Ihnen gut. Da bleiben Sie drin, in seinem Wort, Sie bleiben drin in seinem Gebet. Sie bleiben drin in seiner Gemeinschaft. Nein, wir brauchen keine Mannschaft. Wenn da der Ball weg ist, dann ist das einzig Verbindende weg. Wir brauchen keine Partei. Wenn es keine Funktionäre gibt, funktioniert es nicht mehr. Wir brauchen keine Party. Wenn dort kein Alkohol ist, ist Katzenjammer. Wir brauchen die Gemeinde Jesu. Und so wie es hier praktiziert wurde und Gott geschenkt hat 40 Jahre, so bleiben sie die nächsten 40 Jahre. So bleiben sie in diesem Wort, in dieser Gemeinschaft. Einfach drinbleiben. Und das andere, sie müssen drunter bleiben. Sie müssen drunter bleiben. Der Weinberg, der Weingärtner kommt wieder. Er sieht die wachsende Pracht, aber er sieht auch die wuchernden Schosse. Seitentriebe, die die Kraft nehmen. Winzermesser nimmt er, nimmt wieder sein Messer und er haut zu und schneidet ab. Nur so wachsen Trauben, die wirklich Frucht bringen. Jesus sagt, eine jegliche Rebe, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Wir Freunde, sehr vieles ist ein Wasserschoss. Ich war bei der Kirche. Ein kleiner Stamm war es und heute weit verzweigt. Und da sind in dem Grün der Kirche sind da bunte Vögel, schräge Vögel, solche, die Grufen oder Hip-Hoppen oder Gregorianisch singen. Manchmal treibt dieser Baum der Kirche, der Gemeinde Jesu, tolle Blüten, aber von Frucht ist nichts zu sehen. Wie viel, wo wächst Frucht? Was muss herausgereinigt werden? Was sollte herausgereinigt werden, auch in ihrem Leben? Vieles ist gewuchert, vieles treibt vor sich hin, vieles hat gar keinen Wert. Bringt es Frucht? Es muss herausgereinigt werden, damit es Frucht bringt. Auch unser Lebensbaum muss unter das schneidende Messer unseres Herrn. Er kommt, er schneidet ab, er nimmt es weg, auch wenn es weh tut. Calvin, der krank war, hat gesagt, es ist ja deine Hand, die es tut. Und wenn ich krank werde, es ist ja deine Hand, die es tut. Und wenn ich Leid widerfahre, es ist ja deine Hand, die es tut. Und wenn ich Schmerz, wenn ich die Arbeitsstelle verliere, es ist ja deine Hand, die es tut. Und er tut's, damit Frucht wachse in unserem Leben. Eine völlig neuere Sicht unserer Entbehrungen, unserer Sorgen und unserer Nöte. Wir sollten so machen wie die Frau, die Marie Durand. 38 Jahre war sie eingekerkert um ihres Glaubens willen im Tour de Constance in Südfrankreich. 38 Jahre um ihres Glaubens willen. Sie hätte nur unterschreiben müssen, nicht mehr von diesem Herrn zu reden, dann wäre sie freigekommen. Und immer wieder wurde ihr ein Revers vorgelegt, wo sie hätte diese Unterschrift leisten können, um freizukommen. Und Marie Durand, jedes Mal, wenn ihr dieses Papier vorgelegt wurde, schaute sie nicht auf dieses Papier, sondern schaute hinauf und sagte, à votre disposition, Seigneur, ganz zu deiner Verfügung. Und wenn ich noch weiter hier schmachten muss, ganz zu deiner Verfügung. Und wenn du mir die Gesundheit nimmst, ganz zu deiner Verfügung. Und wenn ich hier sterben muss, wenn du mir das Leben nimmst, à votre disposition, Seigneur, so sollten sie es auch sagen können. Und wenn du mir die Mutter nimmst, und wenn du mir die Arbeitsstelle nimmst, und wenn du mir die letzten Kräfte nimmst, à votre disposition, Seigneur, Herr, ganz zu deiner Verfügung, um dieses Ganz, um dieses Bleiben, um das geht es. Alles andere bringt dir nichts. Wir müssen drunter bleiben und zum Schluss, wir müssen dranbleiben. Noch ein letzter Blick in Weinberg hinüber, in Mundelsheim zum Käsberg. Da liegen abgeschnittene Stecken herum. Sie sind völlig nutzlos. Mit Weidenstecken kann ich flechten, mit Tannenreisern kann ich schmücken, mit solchen, mit Buchenstecken kann ich schnitzen, mit Stecken vom Weinstock kann ich überhaupt nichts anfangen. In Israel war es verboten, sie überhaupt zum Opfer zu benutzen. Sie können nur gesammelt werden und verbrannt. Wer nicht dranbleibt, sagt Jesus, der wird weggeworfen wie eine Rebe. Er ist reif fürs Gericht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Der eine, der plant jetzt noch sein Leben und sagt Abitur und dann Studium und dann Arbeitsstelle. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Der andere plant ein Haus, ein Grundstück und dann das Geld sammeln und dann ein Bungalow. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Der andere, der plant seine Gesundheit. Walking, Schwimmen, Müsli. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und der letzte, der plant seinen Ruhestand mit Kreuzfahrten und mit Urlaubs und Reisen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich können sie gar nichts tun. Auch ihren Jugendkreis können sie nicht weiterführen. Ohne mich läuft nichts. Ohne mich bringt's nicht. Ohne mich ist's gar nichts. Jesus ist's. Auf ihn kommt es an. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer drin bleibt, drunter bleibt, dran bleibt, der bringt Frucht. Liebe Freunde, wer in Jesus bleibt, der bringt's doch. Wer in Jesus bleibt, der bringt's. Amen.